Wenn du schon seit Jahren versuchst, eine Routine in deine stille Zeit reinzubekommen und das will irgendwie einfach nicht klappen, dann liegt das wohl daran, dass du eigentlich gar kein Christ bist. Wenn du jetzt schon lange im Glauben bist und immer noch Probleme mit Pornografie hast, dann wird das sein, weil dein Glaube einfach nicht echt ist. Und jetzt habe ich noch eine speziell für euch Mädels. Wenn du morgens im Bad mehr Zeit mit deinem Äußerlichen verbringst als im Gebet, dann ist die Ewigkeit bei Gott zwar eine schöne Vorstellung, nur leider nicht für euch. Das waren die wichtigsten Punkte meiner Predigt. Lass mich noch beten, bevor ich jetzt in den Text einsteige. Herr, ich danke dir für deine endliche Gnade. Ich danke dir dafür, dass du uns den Text in Galater gegeben hast, dass du da dein Evangelium hochhältst. Und ich möchte dich bitten, dass heute einfach klar wird, wie wichtig das Evangelium in unser aller Leben ist. Ja. Gebrauch da einfach deinen Geist heute durch mich. Amen. Ja, der Text für heute ist Galater 1, Vers 6 bis 10. Ich lese erstmal einfach nur Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lassen habt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Paulus ist hier sehr verwundert. Einige Ausleger schreiben auch erschrocken darüber, dass die Galater sich so schnell vom Evangelium haben abbringen lassen. Aber irgendwie, das ist doch ein Problem von den Galatern früher, oder? Das ist doch nicht unser Problem. Wenn dir die Gedanken vom Anfang doch irgendwie bekannt vorkommen, dann muss ich leider sagen, ist vielleicht auch dein Problem. Und auch übrigens, das war jetzt alles Quatsch, ihr habt ja die Leute lachen hören, also merkt euch das bloß nicht. Aber selbst wenn du das eben direkt als Irrlehrer entziffern konntest, möchte ich dich trotzdem heute dafür sensibel machen, dich voll und ganz auf das Evangelium auszurichten. Damit Paulus nicht auch eines Tages über uns verwundert ist, dass wir uns vom Evangelium haben abwenden lassen, hat uns Paulus diesen Text gegeben. Dabei gehen wir die Fragen durch: Was ist überhaupt das Evangelium? Und wieso braucht der Gläubige das Evangelium? Ja, lass mich jetzt mal den ganzen Text lesen. Also Galater 1, Vers 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Bevor wir überhaupt direkt in die einzelnen Verse schauen, dann fällt schon irgendwie was Komisches am Galaterbrief auf. Denn normalerweise ist es so, dass Paulus an jedem Briefanfang erstmal für die Gemeinde dankt und da ein paar Gründe aufzählt. Hier scheint Paulus aber nicht einen einzigen Grund zu haben, für die Gemeinde zu danken. Und ihm ist in diesem Moment etwas sehr viel wichtiger als dieses Danken. Nämlich die Galater haben sich abwenden lassen vom Evangelium. Ist das wirklich was so Krasses? Ist das echt so schlimm, dass Paulus nicht einen Grund zu danken findet? Die Antwort ist ja, und das klärt sich in Vers 7, in Vers 6, Entschuldigung. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Wenn wir uns nämlich einem anderen Evangelium zuwenden, dann wenden wir uns von dem ab, der uns ursprünglich berufen hat. Wer der ist, der uns berufen hat, lesen wir in Galater 1, Vers 15. Als aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, Punkt, Punkt, Punkt. Da sehen wir in dem Vers, dass es Gott ist, der berufen ist. Und in den anderen Stellen, wie Römer 8, Vers 30, wird auch klar, Gott ist eindeutig der Berufende. Das heißt also jetzt hier konkret in dem Text, dass wenn wir uns von dem Evangelium abwenden, dann wenden wir uns gleichzeitig auch unbedingt von Gott ab. Und um zu verstehen, wieso andere Evangelien von Gott trennen, nutzen wir jetzt diesen Teil der Predigt für die Frage, was ist überhaupt das Evangelium? Paulus sagt in dem Text, dass die Galater sich einem anderen Evangelium zugewendet haben, obwohl es gar keine anderen Evangelien gibt. Dabei benennt er das richtige Evangelium in den Text nicht, weil die Galater das eigentlich schon kennen müssten. Und das sehen wir dann in Vers 9, wo steht, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, jetzt hier, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Da wird dann auch klar, okay, die Galater müssen das schon mal gehört haben. Und dann gibt es dann auch noch die anderen, die kamen, aber dann noch etwas ganz anderes erzählt haben. Die Galater werden nämlich mit einem ganz neuen Evangelium konfrontiert. Ein Evangelium, in dem Christus zwar den Anfang macht, wo es aber dann am Ende doch irgendwie auf den Menschen ankommt. Die Idee war, dass man an Christus glauben muss, aber dann noch das mosaische Gesetz zusätzlich halten muss, um dann letztendlich gerettet zu werden. Paulus verurteilt diese Lehre aufs Schärfste und ermahnt die Galater dann bei dem richtigen Evangelium zu bleiben. Wir finden in diesem Text auch nicht gerade wenig Hinweise darauf, was überhaupt das richtige Evangelium ist. Und in Vers 6 lesen wir, dass wir einst von Gott durch die Gnade des Christus berufen wurden. Und das Berufen ist hier ein wichtiger Schlüsselvers, um zu verstehen, was überhaupt das Evangelium ist. Denn Berufen ist in der Bibel immer wieder mit dem Evangelium verbunden. Ganz eindeutig sehen wir das in 2. Thessalonicher 13 bis 14. Das braucht ihr nicht aufschlagen. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Jetzt kommt das Wichtige, wozu er euch auch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Hier sehen wir, dass wenn Gott beruft, dass er durch das Evangelium beruft. Wenn Gott also jetzt in diesem Text beruft, dann hat Paulus im Hinterkopf, dass er das einzig durch das Evangelium tut. Es ist aber die Frage, warum schreibt Paulus denn nicht einfach genau das? Warum schreibt er nicht: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch das Evangelium berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Das wäre für mich irgendwie klarer. Paulus will hier aber eine ganz bestimmte Wahrheit des Evangeliums betonen. Denn wenn Gott durch das Evangelium beruft, dann ist es durch Gnade. Wenn Gott beruft, dann durch Gnade. Und er betont hier: Das richtige Evangelium ist nichts anderes als nur Gnade. Was das wirklich heißt, dass es nur Gnade ist, lesen wir in Römer 11, Vers 6. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Gnade schließt also jedes mögliche Werk aus. Und warum Gott das unbedingt will, dass es aus Gnade ist, lesen wir dann in Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, warum? Damit niemand sich rühme. Daraus lesen wir genau zwei Aspekte der Gnade. Der erste ist, der Mensch hat aus sich selbst nichts zu seiner eigenen Errettung hinzuzufügen und kein Mensch hat das Recht, vor Gott irgendwie stolz zu sein. Das war das Problem der Galater. Sie wollten noch Werke zu der Gnade hinzufügen. Und sie haben Gottes Werk damit zerstört, weil es dann halt nicht mehr Gottes Werk war, wenn ich mich da jetzt einmische. Wenn Paulus jetzt also in dem Text sagt, dass wir durch die Gnade berufen sind, dann meint er das damit: A, das Evangelium und auch deine Rettung sind allein Gottes Gabe, nicht deine. Und B, der Mensch zerstört Gottes Gabe, wenn er ihr etwas hinzutun will, weil es dann eben nicht mehr Gottes Gabe ist. Wenn Liz für uns beide kocht, dann darf ich wissen, dass das gut wird, dass das schmecken wird. Und ich weiß genau, dass sie weiß, oder sie weiß halt genau, wie viel Gewürze, Fleisch, Kräuter, Salz und so weiter sie benutzen muss, damit es allen am Ende schmeckt. Und wenn ich ihr halt eben ganz vertraue, dann kann ich halt darauf bauen, das Abend-Mittagessen, dass es allen schmecken wird. Und wisst ihr, wann ich mir sicher sein kann, dass es irgendwie nicht mehr so nice sein wird? Wenn ich meine, mich da selbst einbeziehen zu müssen, wenn ich, der ich ja keine Ahnung vom Kochen habe, auf einmal meine, jetzt hier und da meinen Senf dazu zu geben, ja, dann wird das eben halt nur halb so gut, wenn es überhaupt noch schmeckt. Und am besten ist es halt, wenn ich Liz zu 100% vertraue und mich da nicht einmische. Genauso ist es mit der Gnade. Müssen bei dem Ganzen einfach Gott kochen lassen und dann wird das auch was. Interessant ist, dass Paulus der Gnade noch einen Zusatz gibt, dass er es nicht nur einfach als Gnade stehen lässt. Paulus sagt nämlich nicht einfach nur, dass wir durch die Gnade berufen sind, sondern durch die Gnade des Christus. Das heißt tatsächlich nicht direkt, wie man das verstehen würde, dass wir die Gnade von Christus direkt bekommen. Wir haben ja vorher gesehen, dass die Gnade eben Gottes Gabe ist, nicht die von Jesus. Paulus benutzt mit dieser Formulierung ein griechisches Stilmittel und beschreibt damit durch Christus die Gnade weiter. Das kann dann so viel heißen wie berufen durch die Gnade durch Christus. Das hilft dann auch zu verstehen, was Paulus damit sagen möchte. Ich möchte nämlich sagen, Christus ist der Weg, wie wir diese Gnade empfangen können. Genau das lesen wir in Römer 3, Vers 25 schön ausformuliert. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Also ist der Glaube an Jesu Tod am Kreuz wichtig, um dieses Opfer von Jesus überhaupt erst für uns wirksam zu machen. Deshalb ist Christus auch eben das Zentrum des Evangeliums. Und genau deswegen bleibt es eben nicht nur das Evangelium der Gnade, sondern wird das Evangelium des Christus. Genau so wird es auch in Vers 7 nochmal genannt. Und wenn wir nicht glauben, dass Christus für all unsere Schuld gestorben ist, dann sind wir eben noch von Gott getrennt, weil es eben der einzige Weg ist. Ein paar von euch haben den Vers bestimmt schon im Kopf, der unten hängt. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und damit haben wir unsere Antwort. Jetzt wissen wir, warum ein anderes Evangelium von Gott trennt, weil eben Christus der einzige Weg ist. Völlig absolut formuliert das dann nochmal Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und in keinem anderen ist das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und Paulus sieht es hier eindeutig genauso. Das lesen wir in Vers 7. Während es doch kein anderes Evangelium gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Paulus sagt ganz klar, es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur Menschen, die in die Irre führen. Und auffällig ist, wie diese Irrlehre hier ganz konkret aussieht. Es steht ja, sie verdrehen das Evangelium von Christus. Und ich finde voll interessant, dass Paulus das Wort verdrehen benutzt. Mein erstes Verständnis war, dass das einfach so viel heißt wie verändern. Wer das Evangelium verändert, der ist verflucht, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass Paulus sich dabei noch mehr gedacht hat und nicht einfach nur verändern benutzt hat, sondern verdrehen mit einer bewussten Intention. Das Problem der Galater war ja, dass sie glaubten, dass man erst an Jesus glauben muss und dann das Gesetz befolgen. Aber das Evangelium ist ja eindeutig genau andersrum. Wir waren alle unter dem Gesetz, waren verflucht darunter und jetzt sind wir im Glauben unter der Gnade frei vom Gesetz. Und das ist eben das genaue Gegenteil von dem, was die Irrlehrer in Galatien verkündigt haben. Deswegen benutzt Paulus hier das Wort verdrehen, weil es eben genau umgedreht ist. Und Paulus scheint irgendwie nicht nur ein bisschen erzürnt darüber zu sein, was die Irrlehrer zu machen, sondern er ist wirklich, wirklich sehr, sehr sauer. Und deswegen meint er es auch verdammt ernst, das Evangelium nur auf die Gnade und nur auf Christus zu beschränken. Wie ernst das Paulus ist, sehen wir dann in den Versen 8 und 9. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum, wenn euch jemand etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Paulus' Kernaussage, das merkt ihr schon, ist weiter die gleiche. Es gibt kein einziges anderes Evangelium. Und nicht einmal, wenn Paulus oder andere Engel etwas anderes erzählen würden, selbst dann wäre das noch falsch. Paulus verflucht sogar jeden, der meint, da etwas anderes erzählen zu müssen als das Evangelium. Ihm ist das so wichtig, dass er das dann in Vers 9 genau das gleiche nochmal sagt. Und verflucht sein klingt schon an sich sehr crazy. Ich würde euch aber noch mal ein paar Stellen verdeutlichen, was verflucht sein eigentlich im Detail heißt. Sprüche 3, Vers 33. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch denen zu Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Oder Galater 3, Vers 10. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Gesetz geschrieben steht. Und dann abschließend in 1. Mose 3 sieht man dann, dass wo der Mensch dann von Gott getrennt wurde, dass sie nur noch weiter verflucht wurden. Und in all diesen Stellen wird vor allem eines klar: Verflucht ist, wer Gott getrennt wird. Paulus sagt also, jeder, der etwas anderes als das Evangelium von Christus verkündigt, der ist von Gott getrennt, oder in anderen Worten, der soll die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und ich denke, da ist die ganz klare Anwendung, hört auf jeden Fall nicht auf das, was diese Leute sagen. Wenn jemand also etwas anderes als das Evangelium verkündigt, kommt er selber in die Hölle. Und dann ist das auf jeden Fall nicht jemand, auf den ich hören möchte, auf dessen Evangelium ich nicht hören möchte. Und Paulus will in diesem Text noch eines klar machen. Es gibt nur dieses eine Evangelium und in diesem einen Evangelium ist Gott der Main Character und nicht der Mensch. Also sei vorsichtig, wenn jemand dich in dieser Gleichung irgendwie wichtig machen möchte. Deswegen ist es wahrscheinlich, okay Yoshi, das waren jetzt relative Basics eigentlich von einem Christsein. Und ich habe das jetzt nicht das erste Mal gehört, mehr so das 105. Und wahrscheinlich kommt dir die Frage hoch, ja okay, aber da geht es doch immer Rettung. Da geht es doch darum, wie ich überhaupt gläubig werde. Ich muss sagen, ich verstehe diesen Gedanken total. Fiel das auch sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer zu verstehen, wie das Evangelium nach der Bekehrung überhaupt irgendwie für mich wichtig ist. Und ich habe auch immer wieder diese Predigten gehört, wo halt gesagt wurde, ja, Evangelium ist nicht nur für Ungläubige, aber so richtig was damit anfangen konnte ich nicht. Ich habe aber gesucht, was das heißen kann, und meine Suche war nicht erfolglos, denn die Idee dahinter finden wir ja genau in diesem Text. Paulus schreibt hier nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige immer wieder den gleichen Gedanken. Halte fest an dem Evangelium des Christus. Immer wieder zu Gläubigen. Das heißt, das soll ja irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben haben. Und ich denke, Paulus hat das beantwortet mit seinem Fokus auf die Gnade. Das Konzept ist, es ist alles Gnade. Auch dein Leben als Gläubiger. Auch da ist eben absolut essentiell, dass Gott der Main Character ist und eben nicht du. Und alles ist von Gott abhängig, nicht nur ein kleiner Teil. Nicht du bist es, der dich frei von sündigem Verhalten macht, sondern Gott macht das. Ob heute ein guter Tag wird, ist nicht abhängig davon, wie lange du heute stille Zeit gemacht hast oder wie dein Gebet heute lief. Denn ob heute ein guter Tag wird, das ist auch alles abhängig von Gott und allein seine Gnade. Im Alltag, finde ich, sieht man auch immer wieder, dass wir dieses Konzept Gnade noch wenig verstanden haben. Auf die Frage, wie geht's dir glaubenstechnisch, antworten wir normalerweise sowas wie, ja, geht, lange keine Bibel gelesen. Oder genauso schlimm, ja, super, hab jetzt die letzten 3-4 Tage echt so 4-5 Kapitel gelesen, läuft richtig gut. Dabei ist das wirklich nicht das, was Gott gefällt. Im Kern sagt das Evangelium ja, gib auf. Du stehst in der Sackgasse. Du sollst kapitulieren. Es gibt nichts, was du noch tun kannst, um dich jetzt hier aus dieser Sünde rauszuholen. Aber in Christus ist das alles getan. Christus hat das alles getan. Und eben genau so, genau diese Denke macht doch das Evangelium aus. Genauso macht es dein Leben als Gläubiger aus. Gott will auch in deinem Leben nach deiner Bekehrung immer wieder, dass du vor ihm kapitulierst und dass du einsiehst, dass es nichts gibt, was du jetzt da noch tun könntest. Wenn du aber darüber bewertest, ob heute ein guter Tag wird, wie lehrreich deine stille Zeit war, dann machst du deinen Tag wieder allein von dir abhängig. Du bist dann auf einmal wieder der Wichtigste in deinem Leben. Und auf einmal ist das nicht mehr Gnade, wie der Tag läuft, sondern das Ergebnis deiner eigenen tollen Leistung. Kannst dir richtig schön auf die Schulter klopfen. Das ist das Gegenteil vom Evangelium, was Paulus uns beibringen möchte. Wenn also nächstes Mal jemand fragt, wie geht's dir glaubenstechnisch, dann antworte lieber, super, ich weiß, ich bin geisteskranker Versager, aber Gott trägt mich. Ihr kennt auch bestimmt die Phrase, ich will mich jetzt darauf konzentrieren, im Glauben zu wachsen. Ich denke auch, dass das an sich eine schöne Sache ist, aber dass die meisten nicht wissen, was das überhaupt heißt. Im Glauben zu wachsen heißt eben nicht, regelmäßiger zu beten, länger zu beten, mehr Bibel zu lesen, mehr oder wichtigere Dienste in der Gemeinde zu machen. Im Glauben zu wachsen heißt immer mehr, die eigene Unfähigkeit und die Notwendigkeit von Gnade und einer Beziehung zu Gott zu verstehen. Versteht das aber bitte dann nicht so, dass ich das schlimm finde, wenn ihr eure stille Zeit verbessern wollt oder wenn ihr irgendwie über Sünde in eurem Leben zerbrochen seid. Das ist ja auch an sich was Schönes, wenn ihr so denkt. Aber es ändert halt nichts daran, wie Gott euch sieht, wenn ihr da drin Erfolg habt. Durch Jesus habt ihr schon Gerechtigkeit und Makellosigkeit, absolut keinen Fehler an euch. Und die Motivation für euch, gegen Sünde zu kämpfen, sollte nicht irgendwie Angst oder Druck sein, sondern vielmehr ein Leben aus dem Evangelium, aus Dankbarkeit im Gehorsam. Wo ist Benjo? Das Bild. Jo, ich dachte, ich kann das gut in die Predigt einbauen. Wird schwieriger. Wenn ihr es checkt, dann freut euch dran. Wenn nicht, braucht ihr nicht unbedingt. Ja. Ja, jeder hat sich auch schon mal erzählt, das hab, seid ihr noch beim Bild? Okay, ich gebe nur 3 Sekunden. Jo, seid ihr wieder da? Ja, kannst wieder wegmachen. Boah, das ist ein super altes Template. Ja, der Dude vorne ist halt überrascht, dass auch das Leben als Christ alles Gnade ist. Und der Typ dahinter ist halt ein Irrlehrer. Der will halt nicht, dass der das weiß, dass alles Gnade ist. Ist okay? Okay. Mach mal weg. Ja. Jeder hat sich auch schon mal erzählt, boah, das habe ich mir jetzt richtig verdient. Egal, ob es irgendwie eine kühle Cola nach der Arbeit ist oder irgendwie ein schönes Auto, auf das man lange gespart hat oder der Urlaub, der wirklich lang geplant wurde, für den man auch lange gespart hat. Vielleicht ist es auch bei dir irgendwie Ansehen in der Gemeinde oder auf Arbeit hast du irgendwie eine wichtigere Aufgabe. Und da kann man doch stolz drauf sein. Schließlich hast du dir das Ganze doch erarbeitet, oder? Du warst ja jede Nacht lange noch beschäftigt. Du bist ja treu jeden Mittwoch irgendwie dabei. Dann ist es doch nur fair, wenn die anderen jetzt zu dir aufschauen, oder? Und ich kenne diese Gedanken, aber wenn ich mir das zuschreibe, dass das jetzt alles so gut lief, dann habe ich halt eben nicht verstanden, dass das alles Gnade ist. Dass Gott mir nichts schuldete und ich ihm alles, mir stand nichts zu, aber ich bekam in seiner Antwort einfach unendlich viel. Aber selbst wenn ich irgendwie meine, wenig zu haben, dann ist es doch sehr, sehr viel mehr, als mir selbst zustand. Das habe ich verdient, ist eine Lüge, die nur noch mehr offenbart, dass wir Gnade nicht verstanden haben. Eben haben wir ja gesehen, dass Paulus betont, dass es das Evangelium des Christus ist. Und auch das ist wichtig für jeden Gläubigen. Was hat Christus also mit deinem Leben als Gläubiger zu tun? Das ist deine Christi Vorbildfunktion für uns. Christus wurde in gleicher Weise versucht, aber sündigte nicht. Ich finde einen Vers, wo das klar wird, wie sehr Jesus sich auf den Vater, auf Gott verließ. Das ist Hebräer 5, Vers 7. In seinem Gebet. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Christus ist das perfekte Vorbild und eben das Ziel ist es, in dieses Ebenbild hineinzuwachsen. Ihr kennt alle Römer 8, so als Beerdigungsvers oder so als gute Zusage in Krisenzeiten. Ich will ihn nochmal vorlesen. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und was dieser Vers eben nicht sagen würde, okay, am Ende ist immer Happy End und wenn es nicht das Ende, wenn es jetzt nicht Happy End ist, dann ist nicht das Ende. Das will der Vers nicht sagen, sondern der Vers sagt, was er in Vers 29 dann nochmal erklärt. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Das heißt, dass alles am Ende gut wird, weil alles am Ende den Zweck hat, euch Jesus ähnlicher zu machen. Warum? Weil ihr Brüder und Schwestern Jesu Christi seid. Und ihr dürft diesen Titel wirklich mit Freuden tragen. Liz und ich haben uns da auch sehr darüber gefreut und das ist die einzige Gravur, die wir uns in den Ehering gemacht haben. Und das ist eben meine Motivation für gute Werke und Heilige. Ich bin schon Sohn Gottes. Gott hat schon alles getan, was getan werden musste. Und ich kämpfe eben jetzt nicht mehr um meine Rettung. Gott hat schon diesen Kampf gekämpft und gewonnen. Und ich kann dem jetzt einfach nichts mehr hinzufügen. Ich will jetzt nur noch so werden, wie er sich das sowieso schon vorgestellt hat, und das eben nicht aus Furcht, sondern aus Dankbarkeit, Liebe und Gehorsam. Und das ist auch schwer, keine Frage. Na, wir haben die feste Zusage, dass wir am Ende diesen Kampf gewinnen werden. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Gott wird dich weiter lebendig machen, ohne Frage. Das ist hier die Zusage. Und warum? Weil der Geist, der Jesus lebendig machte, schon in dir lebt und deinen toten Geist weiter lebendig macht, auch nach deiner Bekehrung noch. Eine weitere Zusage darüber, dass wir diesen Kampf gewinnen werden, lesen wir in Römer 6, Vers 14. Denn die Sünde wird niemals herrschen über euch, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Um diesen Abschnitt einmal zusammenzufassen: Es gibt Hoffnung für dein Leben, nicht weil du so krass bist, sondern weil du Bruder oder Schwester Jesu bist. Gott ist der Main Character des Evangeliums und lass ihn eben auch der Main Character in deinem Leben sein. Tu es Jesus gleich und verlass dich voll und ganz auf den Herrn. An der Stelle müssen wir einen kleinen Einschub machen. Wir haben ja noch gar nicht auf Vers 10 geguckt. Deswegen jetzt nochmal Vers 10. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Heißt das jetzt, dass man als Christ automatisch allen Ungläubigen missfällt? Ich denke, dass der Vers das nicht sagen möchte. In Galatien haben wir aber den Umstand gehabt, dass es Lehrer gab, die das Evangelium verdreht haben, also die das Gesetz nochmal hinten angestellt haben. Das haben wir in Vers 7 gelernt. Weil Paulus aber jetzt weiter das Evangelium verkündigt hat und halt eben damit ein Knecht Christi war, hat er sich mit den Irrlehrern vor Ort in die Haare bekommen. Und deswegen schreibt er, dass er kein Knecht Christi wäre, wenn immer noch alle Menschen ihn mögen würden. Wir haben Hauskreis auch schon immer wieder darüber gescherzt, dass Paulus immer wieder schreibt, was für ein geiler Typ der ist und er gar nicht mal so wenig Zeilen für braucht. Hier im Galaterbrief muss er das aber unbedingt machen, weil die Irrlehrer vor Ort ihn diffamiert, diskreditiert haben. Und deswegen macht Paulus hier eben klar, ich bin ein Knecht des Christus, nicht die. Und dann in den nächsten Abschnitt, den Tvetschko machen wird, erklärt Paulus dann, warum er denn überhaupt eine Autorität ist. Deswegen kommt da dieser Riesenblock. Und Vers 10 verbindet quasi die beiden Abschnitte, denn im Kern sagt er einfach nur, ich, Paulus, halte am Evangelium fest und ich habe auch Autorität und bringt damit die beiden Abschnitte zusammen. Ich möchte nochmal zum Kern von dem Text zurückkommen und das ganze Ding zusammenfassen. Das erste ist, halte fest am Evangelium. Jede andere Botschaft als das Evangelium wird dich nur von Gott trennen. Das richtige Evangelium sagt, dass der Gott, der dich beruft, einen unglaublich hohen Maßstab hat. Diesem Gott kannst du unmöglich gerecht werden. Das falsche Evangelium aber zeichnet ein Bild von einem Gott mit relativ geringen Ansprüchen. Wenn du nur ein paar Dinge, diese 10 Punkte hältst, dann kannst du ihm gefallen. Das richtige Evangelium spricht, der Mensch ist unfähig, etwas zu tun, was Gott gefällt und ist auf seine Gnade angewiesen. Das falsche Evangelium spricht, der Mensch muss nur hier und da ein paar Werke tun und braucht Gott nicht, um einen Zustand zu erreichen, wo er Gott gefällt. Das Evangelium des Christus stellt Jesus als das makellose Opfer, dar, das all deine Sünden am Kreuz getragen hat. Das falsche Evangelium macht Jesu Werk am Kreuz klein, indem es erst wirksam wird, wenn wir Menschen noch etwas hinzufügen. Das falsche Evangelium macht deine Rettung abhängig von deinen Werken und wenn du es dann geschafft hast, gerettet zu werden, dann darfst du dir auf die Schulter klopfen, was für ein geiler Typ du bist, du hast diese 10 Punkte gehalten. Das wahre Evangelium braucht aber deine Werke nicht. Trotzdem tust du im Gehorsam Werke, getrieben von Dankbarkeit und Liebe und nicht getrieben von der Angst, doch noch von Gott verstoßen zu werden. Ich will jetzt noch ein paar ganz praktische Hinweise geben, wie du in deinem Leben als Christ jetzt irgendwie Evangelium wirklich leben kannst, wie das aussehen kann. Und zwar, wenn du vielleicht stolz auf dich bist und von dir höher denkst als von anderen, dann erinnere dich, auch das, was ich jetzt hier geschafft habe, das ist alles Gottes Gnade. Es gibt keinen Grund, auf mich selbst stolz zu sein, es gibt nur einen Grund, dankbar zu sein. Wenn du wütend auf deine Geschwister oder auch Glaubensgeschwister bist, dann erinnere dich, dass Gott umso mehr Gründe hatte, auf dich wütend zu sein. Und er hat nicht dir die Faust ausgestreckt, sondern war dir gnädig. Und wenn du am Ende bist und keine Hoffnung hast, weil du glaubst, viel zu tief in Sünde verstrickt zu sein, als dass du jetzt nochmal zurückkommen könntest, dann darf ich dir vergewissern, Gott macht Tote lebendig, Gott macht weiter lebendig und es gibt Hoffnung für dich. Ich will noch ein letztes Mal den Kern der ganzen Predigt einmal wiederholen. haltet fest am Evangelium des Christus. Amen. Ich bete noch einmal abschließend. Herr, ich danke dir für deine unendliche Gnade. Ich danke dir dafür, dass unsere Rettung einfach rein gar nichts mit unseren eigenen Werken irgendwie zu tun hat, Herr. Dass es nichts gibt, was wir noch verkacken könnten, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns festhältst, dass es mit der Gnade nicht vorbei ist, sondern dass deine Gnade überströmt und dass du einfach jeden Tag so reich beschenkst, Herr. Ich danke dir für dein Wort, wo du das so klar machst, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir darin Weisung finden. Und Herr, ich bitte dich, dass wir einfach unser Leben lang darüber nachdenken, wie wir Evangelium leben können und wie wir deinem Sohn immer ähnlicher werden können, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du auch dieses Werk in uns vollbringst und dass auch das einfach nicht von uns abhängig ist, Herr. Amen.